Intus, der Podcast des TuS in Lübbecke. Hier hat meine Handballkarriere begonnen.
CVJM Oberwil.
CVJM Oberwil, ja.
Diese Musik pusht mich an einem richtig miesen Tag auf dem Weg zum Training.
Da würde ich schon sagen, dass kölsche Musik gerne die alten Songs Brings, Höhner, Blackfurs.
Ich habe Radio Bollerwagen für mich entdeckt.
Das ultimative Essen vorm Spiel.
Das sind Nudeln mit irgendeiner Soße.
Ja, gehe ich mit. Meistens sind es bei mir Gnocchi.
Mein liebster Ort außerhalb der Halle.
Das ist das Wiengebirge bei Sonnenschein mit meinem Hund.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich sage es einfach mal Heimat.
An erster Stelle der Bucketlist für dieses Jahr steht...
Keine Bucketlist-Aufgaben abhaken.
Dass ich die Wintervorbereitung erfolgreich hinter mich gebracht habe.
Bestes TuS-N-Erlebnis.
Ganz klar bei mir der Aufstieg 2017 in die erste Liga und emotionalste Moment auf jeden Fall das letzte Saisonspiel in Hagen, letzte Saison.
Direkt der erste Heimsieg gegen Normann und unentschieden gegen Bietigheim.
Diesen Sport würde ich machen, wenn es nicht Handball geworden wäre.
Definitiv Golf.
Ich habe früher in der Jugend zeitgleich nach Tennis gespielt, deswegen wäre es bei mir wahrscheinlich Tennis gewesen. Mittlerweile bin ich aber auch auf dem Golfplatz anzutreffen.
Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Intus, dem Podcast des TuS N Lübbecke. Und ich freue mich, dass ich heute wieder zwei Gäste habe. Ganz herzlich willkommen, Freddy und Gerrit Gens. Hi, schön, dass ihr da seid.
Hi.
Hallo.
Wir hatten ja schon Trainer und Geschäftsführer, Vater und Sohn und dieses Mal zwei Brüder. Hier ist ganz schön was los im Podcast. Gerrit, wie ist das für dich? Du bist ja nicht nur Captain, sondern auch großer Bruder in der Mannschaft. Wie fühlt sich das an?
Fühlt sich sehr gut an. Das Kapitänsamt macht mir nach wie vor Spaß. Ich denke, da habe ich auch in dieser Position einfach jedes Jahr ja, immer für mich viel dazulernen können, aus Fehlern lernen können und Sachen besser machen. Ja, und jetzt als großer Bruder, ich glaube, diese Rolle als großer Bruder, die habe ich jetzt nicht mehr inne, dass ich hier irgendwie zurechtweisen, aufpassen, sonst was muss. Sondern das ist einfach cool, dass man mit seinem Bruder in einer Mannschaft spielt. Das ist was Besonderes. Da wird Freddy mir beipflichten. Das gibt's ganz selten im Profi-Handball und ja. Das wissen wir schon zu schätzen.
Freddy, wie ist es für dich?
Gehe ich auf jeden Fall d'accord mit. Das ist was Seltenes und vor allem was Besonderes, mit seinem Bruder zusammen Handball, professionell Handball spielen zu dürfen. Und ja, früher war es eher der große Bruder. Mittlerweile, sage ich mal, ist es einfach der Bruder. Man muss jetzt keiner mehr gegenseitig Kräftemesse machen.
Ich kann mir vorstellen, auch ein bisschen so, wie ihr geantwortet habt, dass es euch einen Hauch nervt, dass ihr auf diese Bruderschaft irgendwie nicht reduziert werdet, aber dass es halt automatisch Thema ist. Ist das eher ein Nervfaktor?
Also mich nervt es nicht. Was mich in diesem ganzen, ja, in dieser ganzen Abfolge mit der Verpflichtung und mit der Verhandlung mit Freddy, dem TuS, immer so ein bisschen gestört hat, ist, dass im Nachhinein vielleicht viele von außerhalb betrachtet drauf gesagt haben, er ist ja nur wegen seinem Bruder dahin gewechselt oder sein Bruder war der Grund, warum er dahin gewechselt ist. Das ist ja überhaupt nicht so der Fall gewesen. Natürlich habe ich ihm den Verein so ein bisschen mit den Sachen, die ich sagen kann, schmackhaft gemacht und ja, einfach vielleicht auch Rolf ein bisschen dahingehend unterstützt, aber so alleine sportlich überzeugend und die Verpflichtung an sich, das war ja alles Rolfs Sache und das hat Rolf gut gemacht und Rolf und der Trainer haben Freddy überzeugt, nach Lübbecke zu kommen und das ist so das Einzige, wo ich sage, ja, das hat immer im Nachhinein gesagt wurde, oh ja, das ist wahrscheinlich, der geht nur wegen seinem Bruder dahin, ey, wir haben hier echt einen geilen Teuter verpflichtet, den ganz viele andere Mannschaften auch gerne in der Reihe gehabt hätten. Das hat er nicht nur wegen seinem Bruder gemacht, sondern das hat er gemacht, weil Rolf ihm eine Geschichte erzählt hat, was er vorhat mit ihm, mit dem Verein. Und ja, das war so vielleicht das Einzige, wo ich sage, das ging mir ein bisschen aus.
Freddy hat schon gelächelt, während du das gesagt hast. Das ist auch so
mein. Ja, also hat natürlich gerade ein bisschen Lob da abgelassen. Deswegen musste ich ein bisschen schmunzeln.
Ist das sonst nicht so seine Art?
Nee, sonst sind wir sonst beide eher zurückhaltend gegenüber.
Süß.
ist auf jeden Fall so gewesen, dass das dann ein bisschen zu viel die Schiene war mit, ich bin jetzt nur wegen meinem Bruder hingekommen. Das auf jeden Fall war nicht so, sondern es ist auf jeden Fall auch das Sportliche gewesen. und die ganzen Rahmenbedingungen, die dazu gespielt haben. Und diese Sache mit zusammen mit seinem Bruder spielen war dann quasi so ein bisschen die Kirsche auf der Torte. Zu sagen, es war jetzt nicht das Hauptargument, weswegen ich hierher gekommen bin, sondern das war quasi einfach dieses kleine Extra, was diese ganze Sache einfach abgerundet hat.
Okay. Heißt, dann können wir diesen Podcast auch mal nutzen, um da mal einen sauberen Strich drunter zu machen und zu sagen, Freddy liebt seinen Bruder, ja, okay, fair, und findet es toll, mit ihm zu spielen, aber er ist wegen des Vereins gekommen und nicht wegen Gerrit, okay?
Genau.
Punkt. So haben wir das mal geklärt. Sehr gut. Gerrit, fangen wir noch mal ein bisschen weiter vorne an. Für dich ging es ja schon 2016 los beim TuS. Es waren deine ersten 4 Jahre im Verein. Wie war das damals?
Die Rolle, die ich damals hatte, war eine komplett andere als jetzt in den letzten 4 Jahren nach meiner Rückkehr. Ich bin als 21-Jähriger gekommen, klare Nummer 2. Der TuS hat einen jungen deutschen Spieler gesucht. Das Anforderungsprofil, was das Sportliche betraf, das konnte ich dann ausfüllen. Aber meine Rolle war ganz klar, zweiter Mann, viel lernen. Ich habe in Dormagen damals gut gespielt und konnte mich dann für den größeren Club empfehlen, für den TuS. Und ja, mein Ziel war ganz klar, hier weiter dazu zu lernen in einem Verein, der professionell aufgestellt ist, wo zu dem Zeitpunkt auch wirklich noch aus der vorherigen Saison, aus der Erstligasaison, einfach auch große Namen noch im Verein waren. Das war was ganz Besonderes für mich und da war ich mit sehr viel Demut und auch mit, ja, ich sag mal immer so ein bisschen Wow-Effekt hier in Lübeck. Wir übernachten bei einem Auswärtsspiel, sogar im Hotel und sowas. Das kann ich aus Dormagen nicht. Und das einfach auch der erste Eindrücke aus den Trainingseinheiten war, dass wir so eine Gegenstoßübung gemacht haben und die Pässe von den Teutern, damals war es Nikola und Peter Tatay. Und da ist wirklich jeder Ball, egal wie schwierig die Situation war, jeder Ball im Gegenstoß ist angekommen. Und es waren so Kleinigkeiten, die kannte ich auch aus Dormagen nicht. Da ist mal immer wieder einer in die Binsen gegangen und sowas. Und das waren Sachen, wo ich gedacht habe, boah, hier ist ein Verein, hier kannst du professionell arbeiten, hier kannst du dazulernen. Und ja, in den ersten 4 Jahren war ich vielleicht in den ersten 2 auf jeden Fall wirklich nur der zweite Mann. Und dann hat sich das ein bisschen gewandelt. Ja.
Und dann bist du trotzdem weggegangen. Du bist dann aber auch wieder zurückgekommen. Vielleicht kannst du diese Schleife kurz erklären.
Ja, also die 4 Jahre in Lübeck, die ersten 4 von 2016 bis 20, waren super Jahre. Ich habe für mich gemerkt, dass ich einen Schritt nach vorne gemacht habe. Und ja, zu dem Zeitpunkt war aber auch für mich klar, ich will auf jeden Fall, wenn sich irgendwo die Möglichkeit bietet, wieder in die erste Liga gehen. Zu dem Zeitpunkt sah es bei Hamm Westfalen, sah es dann sehr gut aus, dass sie den Schritt in die erste Liga machen. Und der Verein Hamm hat sich da auch sehr, sehr, ja, ich sag mal, schon fast genervt am Telefon, ne, immer wieder angerufen. Für mich aber auch viel größer war so die Geschichte, dass ich gesagt habe, so, ich habe jetzt entweder die Möglichkeit, nochmal was zu wagen. Und wenn ich es nicht wage, dann weiß ich, dann bleibe ich so die ganze Zeit in Lübeck. Und ich habe mich dann zu diesem Zeitpunkt dafür entschieden zu sagen, ich probiere was Neues nochmal. Wohlwissend auch, dass ich zu dem Zeitpunkt mein Haus hier in Lübeck schon hatte, Haus gekauft, dass ich auf jeden Fall irgendwann wieder zurückkommen werde. Und
okay, das war klar so für dich, ne?
Das war auf jeden Fall ganz klar. Ob es dann auch irgendwann sportlich der Fall ist oder einfach nur wegen Privatleben, das wusste ich noch nicht zu dem Zeitpunkt. Auf jeden Fall hat es sich damals zu dem Zeitpunkt dann richtig angefühlt, nochmal was Neues zu machen. Ich kann aber auch sagen, ganz ehrlich gesprochen, dass sich das nach 6 Monaten schon komplett falsch angefühlt hat, als ich dann in Hamm war. Das ist ein super Verein gewesen und es hat auch tierisch Spaß da gemacht, aber ich habe einfach gemerkt, vielleicht habe ich da doch falsch entschieden und wäre besser in Lübeck geblieben. Und umso glücklicher war ich dann, dass wir nach 2 Jahren dann wieder zueinander gefunden haben.
Ja, aber das ist ja das Schöne, ne? Also man kann ja Fehler machen, man muss sie nur erkennen und dann handeln.
Ja, Fehler, ich würde es nicht als Fehler bezeichnen, nach Hamm gewechselt sein. Sportlich lief es für mich sehr gut und ich muss auch, glaube ich, sagen, dass ohne diese 2 Jahre in Hamm die jetzige Zeit beim TuS, glaube ich, nicht zustande gekommen wäre, weil ich mich da auch sportlich nochmal im Angriff deutlich weiterentwickelt habe. Aber um seine Leistungen abzurufen, muss man privat glücklich sein, muss man sportlich glücklich sein mit allem drum und dran. Und ja, ich habe dann einfach gemerkt, dass dieses Konstrukt mit Hamm und Lübecke pendeln hin und her, dann blieb auch der sportliche Erfolg in Hamm aus, mannschaftlich, dass ich dann einfach direkt gemerkt habe, wow, diesen Aufwand, den du gerne betrieben hast, das ist es nicht. Und eigentlich willst du sofort wieder zurückwechseln und fährst jeden Tag aus Lübecke raus, den Barreberg hoch und dann hängt da dieses große TuS-Poster und dann habe ich auch für mich gedacht, so, ah, ja, dass man so mal ins Grübeln kam und gesagt hat, war das jetzt doch so richtig oder vielleicht nicht. Ne? Ja.
Freddy, wie hast du diese Zeit empfunden? Wie hast du den Weg deines Bruders zum einen beobachtet, aber auch begleitet und auch deinen eigenen Weg daraus geformt?
Jetzt gerade, als er so davon erzählt hat, habe ich das erste Mal so richtig das vor Augen gehabt, dieses, er fährt nach Hamm und klar hatte er da auch eine kleine Wohnung in Hamm, wenn es mal mit den Trainingsanheiten nicht so geklappt hat, um nach Lübeck zu fahren. Aber jetzt gerade stelle ich mir tatsächlich das schon sehr schwer vor, halt für ihn da immer wieder zurück nach Lübeck zu fahren und gerade diese großen Poster, die meistens direkt an der ersten Ampel sind, da zu sehen. Ja, jetzt habe ich nie so drüber nachgedacht. Jetzt das erste Mal kann ich mir dann wirklich auch schwierig vorstellen. Ich glaube aber, so habe ich es damals wahrgenommen, war es für ihn zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall erstmal der richtige Schritt zu sagen, mal so einen kleinen Tapetenwechsel, mal so ein, wie sagt man, mal so ein bisschen aus der Komfortzone rausgehen. Ist für mich so gerne so, was ich da gerne sage. Und zu dem Zeitpunkt einfach der richtige Schritt gewesen. Und wie du schon sagtest, Fehler in Anführungszeichen, weil es ja kein Fehler in der Hinsicht war, aber so, dass man merkt, okay, nach 2 Jahren oder nach der Vertragslaufzeit, wenn es dann auch sportlich mehr passt, dann sehr gerne wieder zurück zum TuS.
Was hat diese ganze Beobachtung deines Bruders auch mit deiner eigenen sportlichen Laufbahn gemacht?
Sehr gute Frage. Ich meine, ich glaube, ich weiß gar nicht, was für ein Jahr war das, 2020 bis 2022. Oh. Ne? Da war ich genau zu dem Zeitpunkt bei TuS MS und bin dann zurückgegangen nach Berlin. Also kann ich jetzt schwer beziffern, was das mit mir selber gemacht hat, aber ich kann einfach nur noch ein paar Jahre weiter zurückgehen und einfach sagen, mein Bruder ist 2 Jahre älter als ich und hat mir quasi immer so ein bisschen das Ganze vorgelebt, schon in jungen Jahren. Er war derjenige, der mit 14, 15 extrem Handball begeistert war und diese mega Ambitionen hatte. Und du als kleiner Bruder hattest dann natürlich auch so in dir diese Ambition selber entwickelt, zu sein wie dein großer Bruder oder auch so, weiß ich nicht, auch so diese Ziele zu verfolgen, professioneller Handballer zu werden. Ich hätte ja auch einen ganz anderen Weg einschlagen können.
Ja, voll.
Aber das Interesse wurde dann auch irgendwann in mir geweckt und so hat mein Bruder mir immer, sag ich mal, so ein bisschen, vor allem in der Anfangszeit, immer so den Fußstapfen zurechtgesetzt, wo ich dann erstmal sagen kann, okay, das ist ein Weg, den man gehen kann. Und vor allem in den Anfangsjahren, in den, sag ich mal, in den jungen Jahren mit 16, 17 war das immer schon nicht verkehrt zu sehen, wie es funktionieren kann.
Ja, dass es bei euch Handball geworden ist. Also ich habe ja schon eben im Fragebogen gehört, ihr seid sportlich durchaus vielseitig interessiert. Hat es irgendwie eine Geschichte? Also gab es familiär einen Hang zum Handball?
Ja, also auf jeden Fall unser Vater, sag ich mal, der Handball und Sport verrückt ist im Allgemeinen. Also der hat von Handball über Motocross letztendlich dann sogar Heißluftballonfahrer auf einer Weltmeisterschaft. Also ich glaube, der hat uns sportlich auch sehr viel vorgelebt, aber unsere Mutter auch, die mir zum Beispiel jetzt auch den Weg zum Tennis geebnet hat und am Ende habe ich mich dann für Handball entschieden. Aber ich denke mal, unsere Eltern, die haben uns, was den Sport betrifft, einfach sehr viel vorgelebt und dass es dann Handball wurde. Ich glaube, wo ich mich nur daran erinnern kann, wir wurden irgendwann zum Handball in die Halle gesteckt, weil wir beim Fußball auf dem Ascheplatz nur Häufchen gebaut haben.
Okay, also der familiäre Umgang mit Sport war da auf jeden Fall ganz, ganz klar. Ne? Ich fand das ganz spannend, weil in der Folge mit Davor war auch nochmal ganz deutlich, er hat das so super schön plastisch erzählt, wie sein alter Trainer ihn halt so gepusht hat und mit einem Satz quasi seine ganze Karriere geprägt hat. Und häufig hast du ja einfach eine Person, die dich so pusht. Ne? Und wenn ihr sagt, euer Vater, eure Mutter, die waren beide total aktiv und dann Freddy für dich, dann noch Gerrit, der dir da den Weg geebnet hat. Ja, ist schon irgendwie eine coole Nummer, ne? Und dann zusammen als Profis in einem Team. Es ist schon eine geile Story.
Ja.
Ihr wirkt happy darüber.
Ja, auf jeden Fall. Kann das so, glaube ich, sagen, dass das, was ich eingangs auch schon gesagt habe, einfach ein Privileg ist. Da müssen ich weiß nicht, ob das immer allen außerhalb des Handballgeschäfts oder die von außen drauf gucken, so bewusst ist, wie viele Faktoren an so einer Verpflichtung oder an einem Transfer dranhängen, die damit eine Rolle spielen. und dass wir beide zeitgleich den gleichen Arbeitgeber, so nenne ich es jetzt mal, haben, ne, weil es müssen mehrere Faktoren zustande kommen, damit so ein Arbeitsvertrag unterschrieben wird, dass das so ist, das ist ein absolutes Privileg, neben dieser ganzen Emotionalität, die der Sport mit sich bringt, kann man doch einfach von einer Portion Glück sprechen, glaube ich, ja.
Ja, voll. Und trotzdem kann ja auch irgendwann mal der Punkt sein, wo ihr sagt, okay, wir gehen jetzt mal auseinander, weil wir andere Arbeitgeber haben. Es könnte ja mal so sein. Denkt man sowas mit? Freddy. Im Hier und Jetzt, oder?
Also zu dem Zeitpunkt, weiß ich jetzt nicht, als klar wurde, ich gehe zum TUS, da hat man oder macht man sich noch keine Gedanken, was ist nach meiner Vertragslaufzeit, sondern erstmal will man sich halt hundertprozentig auf diese neue Aufgabe konzentrieren. Und da macht man sich keine Gedanken drüber, was danach ist. Also das kommt dann, wenn überhaupt, halt erst zu Ende der Vertragslaufzeit. Und das kann man halt einfach noch gar nicht vorwegsehen.
Ja.
Aber ja.
Wie stelle ich mir das denn vor? Ihr habt einen gemeinsamen Arbeitgeber? Ihr geht zusammen zur Arbeit, ihr macht Training, ihr macht eure Spiele und dann, also lebt ihr jetzt zusammen, macht ihr ganz viele in eurer Freizeit zusammen, wie stelle ich es mir vor? Also seid ihr außerhalb des Platzes, seid ihr da irgendwie? Also
ich habe zumindest eine eigene Wohnung, ich wohne nicht im Keller oder sowas.
Könnte ja sein.
Ja, die Wohnungssuche am Anfang war ja, ich sag mal, da war Freddy auch so ein bisschen picky. Ich habe ihm dann gesagt, ey, ich helfe dir, ich finde was Schönes für dich und guck mir ein paar Wohnungen für dich an und dann mach die Besichtigung und so. Aber da war dann schon, hatte eine klare Vorstellung, was da sein soll, welche Etage und wie groß und wie die Aufteilung sein soll. Aber dann haben wir auch so scherzhaft gesagt, sonst musst du zur Not, wir haben unten noch ein Büro, sonst hauen wir da erstmal eine Matratze rein, wenn du was Ordentliches gefunden hast. Aber ist ja nicht so weit gekommen.
Ja, stell dir mal vor, dann hättest du ihn über Jahre, hättest du ihn in deinem Keller sitzen. Ja, hätte er immer gesagt, nee, die Wohnung ist nichts.
Ja, er wäre ja nicht schlimm, weil dann hätten wir, ich sag mal, er ist ja mein Bruder, er ist mein Arbeitskollege, aber er ist ja auch der Onkel meines Sohnes und dann hätte ich direkt auch noch den Babysitter integriert bei mir zu Hause. Ja, hätte nicht schöner sein können.
Ja, guck. Okay, aber trotzdem verbringt ihr auch Zeit miteinander, nehme ich mal an, dann in eurer Freizeit miteinander.
Also, wir haben ja beide auch einen Hund, wir gehen auch öfters mal im Wald zusammen spazieren.
Ja.
Ja, wie gesagt, er kommt auch hier vorbei und besucht seinen Enkel oder seinen Neffen, war jetzt auch mit im Kindergarten, ist eingetragen als Abholperson im Kindergarten, also er kann, deswegen haben wir da schon auch viele Berührungspunkte, auch seine Freundin Nikla, die ist ja auch sehr gut befreundet mit meiner Freundin oder ich ja auch mit ihr, wir haben da schon einen ganz engen Bezug und deswegen ist da immer gern gesehen hier.
Das ist ja schon eine Idealsituation irgendwie, ne? Und ihr teilt auch noch ein anderes sportliches Hobby, habt ihr eben gesagt, im Fragebogen. Golf ist das Thema.
Bei mir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es bei Gerrit aktuell aussieht, aber noch auf dem Golfplatz anzusehen ist. Also zumindest letztes Jahr war ich noch nicht mit ihm zusammen golfen.
Ist tatsächlich, bei mir ist das Golfen eingeschlafen, aber die Frage war ja, wenn es nicht Handball geworden wäre, wäre es definitiv Golf. Mhm. Also bei mir gibt's nur schwarz oder weiß. Ich mache nichts jetzt so gerade aus Zeitgründen, sage ich mal, mache ich jetzt nichts nebenbei. Wir haben damals beide, glaube ich, auch mal mit dem Golf angefangen, weil unsere Oma im Golfclub gearbeitet hat.
Mhm.
War da für die Büroarbeit zuständig und hat die Turniere ausgewertet etc. Und dann war es halt auch mal ganz oft, dass wir nach der Schule mit auf dem Golfplatz waren und im Büro sitzen, war natürlich dann nichts für uns. Wenn wir die Hausaufgaben fertig hatten, dann sind wir hoch auf dem Platz, auf die Range und dann war es das einfach, dass meine Oma da irgendwie eine Mark oder einen Euro reingeschmissen hat und wir dann einfach ein paar Bälle gekloppt haben und die Kinder waren eine Stunde erstmal weg.
Mhm.
Und dadurch ist dann halt so bei mir zumindest das Interesse für diesen Sport gekommen und dann habe ich auch richtig Turniere gespielt, dann über die Zeit also platzreif gemacht, Handicap, dann irgendwann in die Wertung, also dass du von 54 auf 36 bist im Handicap. Dann habe ich mich für Turniere eingeschrieben vor Ort in unserem Golfclub, habe dann auch richtig Turniere gespielt und dann, als ich dann irgendwann für mich entschieden habe, ja, ich will Handballprofi werden oder ich gehe jetzt auf dieses Internat, dann war Golf sozusagen nicht mehr jetzt, dass ich sage so, oh, einmal im Monat gehe ich noch golfen oder so, das ist jetzt gerade überhaupt nicht der Fall. Ich glaube, das letzte Mal gespielt habe ich 2022, also auf dem Golfplatz in Hamm habe ich nochmal eine Runde gespielt.
Ja.
Ansonsten ist das bei mir komplett raus.
Weil einige ja bei euch aus der Mannschaft auch gerne ein bisschen mit dem Golfen unterwegs sind, ne?
Ja, also da haben sich jetzt letztes Jahr wir haben ein paar zusammengefunden. Ich habe, glaube ich, vorletztes Jahr die Platzreife gemacht, weil als wir jung waren, war mein Bruder, der irgendwann den Weg zum Golfen eingeschlagen hat und da Platzreife und Mitglied geworden, Turniere gespielt hat. Und da habe ich dann irgendwann den anderen Ausweg genommen und bin zum Tennis gegangen, noch neben dem Handball. Und dann war über die Jahre hinweg bis vorletztes Jahr für mich Golf gar kein Thema. So, das war interessant, so ey, irgendwann mal bestimmt ganz cool. Und dann vor 2 Jahren habe ich dann die Platzreife tatsächlich gemacht und war dann halt einfach, wenn es mal gepasst hat, einfach auf dem Golfplatz. Okay. Also ich strebe jetzt noch kein besonderes Handicap oder besondere Anzahl Schläge auf einem Loch an, sondern mir geht es jetzt erstmal um den Spaßfaktor mit ein paar Freunden, Kollegen, Mannschaftskollegen auf einem freien Tag. Wetter ist super, loszuziehen und einfach ein bisschen Spaß haben, Bälle schlagen. Natürlich kommt dann irgendwann so ein bisschen der innere Wettkampf mit sich selber, zu sagen, jetzt würde ich aber den schon gerne gut treffen und sowas. Aber das Zeitthema ist da jetzt halt noch so, dass ich sage, ich habe keine Zeit richtig zu trainieren dafür. Ein bisschen den Ball treffen tue ich und ich schaff's bis zum letzten Loch.
Ja, sehr gut. In der Folge mit Henry haben wir ja ein bisschen drüber gesprochen, ne, über seine Golfleidenschaft. Was würdet ihr sagen, wie nehmt ihr die Mannschaft wahr? Also es gab ja nun, wir wollen nicht immer auf diesen schweren Zeiten rumhacken, aber ihr habt ja nun echt einiges hinter euch, ein paar sportliche, wie will ich es denn sagen, Täler, Trainer, Wechsel hin und her. Wie würdet ihr so den Ist-Zustand der Mannschaft beschreiben, Gerrit?
Der Verein oder dass sich die Mannschaft, das Team jetzt an einem Punkt befindet, wo wir gerade dabei sind, alles das, was aus den letzten, sag mal, aus der letzten Saison, aus vielleicht auch den ersten Misserfolgen jetzt in dieser Saison sind, das alles abzuschütteln, dass wir uns gerade an diesem, ich sag mal, einfach Turning Point befinden. Ne? Das ist eine Sache, man kann ultra schnell vom Top-Team dahin rutschen, wo wir hingerutscht sind und dieser Weg daraus, der ist einfach, der dauert viel, viel länger und man kann da nicht dann erwarten, egal welcher Trainer, welche Spieler, sonst was, dass dann auf einmal der Schalter wieder umgelegt ist und man gehört wieder zu den Top 3, Top 4, Top 5 der zweiten Liga. Mhm. Da sind wir leider extrem schnell rausgefallen aus der letzten Saison, aber ich glaube, dass der Verein auch mit allen Entscheidungen, die anstehen, jetzt sich für die Zukunft so aufstellt, dass ja über, ich sag mal, einfach mehrere Jahre wieder der Status eines Top-Teams erarbeitet werden kann. Da befinden wir uns jetzt gerade an diesem Turning Point. Davor ist ein Trainer, der da sehr viel Struktur, sehr viel Klarheit, Hierarchie, auch eine harte Hand, die einfach notwendig ist, um klare Regeln, Strukturen, sonst was festzulegen, dass alle an einem Strang ziehen. Da muss einfach auch manchmal ein Machtwort gesprochen werden. Das macht er super. Und er ist absolut der richtige Mann, um diese Entwicklung wieder voranzutreiben, aus dem TuS wieder ein Team zu machen, was in den oberen Gefilden kommt.
Und ein feiner Kerl ist er auch noch nebenbei, ne? Habe ich so einen Eindruck.
Ich schätze ihn einfach, ich komme mit dieser Art Trainer gut klar. Klare Kante, offen in Gesprächen, legt aber sehr viel Wert auf Disziplin, auf, ja, vielleicht einfach auch so ein bisschen, ist das ja aus seiner Karriere geschuldet. Er hat ja auch sehr strenge Trainer wahrscheinlich. Und er ist absolut ein Freund, aber er weiß ganz genau, wann harte Ansprachen notwendig sind. Ich schätze das sehr, ich schätze die Ehrlichkeit sehr und mehr kann man eigentlich nicht erwarten. Ja.
Muss man abkönnen, ne? So eine harte Kante, aber wenn man es kann, dann ist es, glaube ich, auch effektiv. Ja. Freddy, wie fühlst du dich so, Teamgefüge in der Mannschaft?
Sehr wohl, auf jeden Fall, muss ich wirklich so sagen. Bin ja gut angekommen in Lübeck, auch von der Mannschaft gut aufgenommen worden und ich wollte das jetzt quasi auch so aufgreifen mit der sportlichen Situation. Es ist natürlich eine Entwicklungsphase, in Anführungszeichen, wenn man das so nennen darf oder soll. Das war so ein bisschen auch die Geschichte, mit der ich über Rolf gesprochen hatte, weil es natürlich letzte Saison jetzt nicht so gut lief und man sich quasi gerade so die Klasse halten konnte. Und dann ging es halt darum, mit so einem mittleren Umbruch, den TuS wieder dahin zu bringen, wo er hingehört. Und es wäre super schön, wenn das so ein Schalter wäre, den man einfach umlegt und es funktioniert wieder alles und wir ordnen uns ins obere Drittel ein. Da werden wir alle happy und alle würden in die Hände klatschen und wäre super. Aber das ist natürlich auch ein Prozess, der über einen gewissen Zeitraum einfach stattfinden muss. Da gehören Niederlagen zu, da gehören schlechte Phasen dazu. Aber ich denke, das macht uns alles nur besser und lässt uns als Mannschaft zusammen weiter wachsen. Und ich finde auch, dass Starboard da echt der richtige Mann ist, um aus der Mannschaft da weiterhin eine super Truppe zu formen.
Wo ich nochmal gerade so dran gedacht habe beim Thema Disziplin. Natürlich braucht ihr das als Profisportler, braucht ihr wahnsinnig viel Disziplin. Aber es ist ja nun auch so, dass ihr noch ein Leben nebenbei habt, ne? Also Gerrit, du hast noch eine Ausbildung gemacht.
Ja.
Auch dafür brauchst du, glaube ich, eine ziemliche Disziplin, um das irgendwie alles auf die Kette zu kriegen. Ein gutes Zeitmanagement, oder? Wie lief das?
Das ist ja jetzt auch schon fast 10 Jahre her, diese Ausbildung. Mhm. Ja, aber das war auch zu dem Zeitpunkt, ich bin zum TuS gekommen damals, habe meine Ausbildung in Dormagen angefangen, zum Bürokaufmann. Und ja, für mich war ganz klar, dass ich die auf jeden Fall hier zu Ende bringen will. Das waren dann noch 2 Jahre und da weiß ich auch noch, das war dann beim Sponsorenabend, hat dann damals noch Thorsten Appel durchs Mikrofon verkündet, ja, hier bei der Spielervorstellung der neue Zugänge, hier Gerrit sucht übrigens auch noch eine Ausbildungsstelle. Und das ist ja dann so, dass wenn man über die IHK wechselt, muss das relativ zügig gehen, weil du ja trotzdem auch schulpflichtig bist, ne? Ja. Das war dann aber zu meinem Glück, muss ich einfach sagen, dass ich da mit Beko einen Sponsor und eine Firma gefunden habe, die mir da, wo es möglich war, Freiheiten gegeben haben und gesagt haben, wir ermöglichen, wir wissen, dass du hauptberuflich Handballer bist, aber wir wollen auch, dass du die Ausbildung machst und dass du das vor allen Dingen auch gut abschließt. Das war zum größten Teil, war das dann auch einfach ein Verdienst der Firma, muss ich sagen, die mich dann sehr oft freigestellt haben oder gesagt haben, bei einem Auswärtsspiel macht heute nur einen halben Tag oder dann, als sie gemerkt haben, so okay, es geht jetzt immer weiter Richtung Aufstieg, die werden dem Ziel, kommt immer näher hier, dann muss sie auch nicht mehr den halben Tag kommen, haben gesagt, weißt du was, konzentrier dich, fahr mit der Mannschaft. Und das war da bin ich denen super dankbar. Es gab aber auch diese Zeiten, ja, ich sag mal, wo ich selber mich auch noch beweisen wollte, wo wir nachts irgendwann um 4 oder sowas aus Friesenheim wieder gekommen sind und morgens um 7 Uhr war ich dann auch wieder ganz normal der Azubi, der ja die Ablage gemacht hat oder sonst was. Ja. Ne? Und dann waren das halt dann auch manchmal, man sagt ja mal, leere Jahre sind keine Herrenjahre, ne? Oder wie gesagt, also richtig so. Ne? Das hatte ich auch, also gab es bei mir auch, aber ich habe einfach durch die Unterstützung der Firma in Kooperation mit dem Verein einfach auch das ganz gut gestalten können.
Naja, und ich meine, Schaden tut's halt einfach auch nie, ne? Weil irgendwann werden eure Körper halt auch nicht mehr so fit sein, wie sie heute sind. Und irgendwann gibt es ein Leben nach dem Handball. Es ist jetzt wahrscheinlich mental einfach für euch noch wahnsinnig weit weg, oder? Also Freddy lacht schon, ja, der grinst.
Ja, ich muss einfach für mich sagen, mit 30 kommen diese Gedanken natürlich immer mal wieder, wenn dann der Körper zwickt und alles, dass man dann einfach sagt, so, nicht mehr, auch vor allen Dingen als Familienvater, nicht mehr von Jahr zu Jahr denken, sondern auch mal irgendwie gucken, was ist langfristig das Beste. Ne? Und Freddy ist natürlich noch 2 Jahre jünger, der kann auch, und als Torhüter auch.
Ich wollte es gerade sagen. Und als Torhüter,
ich
muss mich da, glaube ich, ganz zurückhalten, weil ich darf meine Handballkarriere nicht als Torhüter mit einem Feldspieler vergleichen. Mhm. Also erstens halt, also der große Aspekt ist einfach der Körperkontakt, den ein Feldspieler da dauerhaft ausgesetzt ist. Das ist, glaube ich, ordentlicher Verschleiß, den da jeder Feldspieler mitmachen muss. Wir Torhüter haben, glaube ich, nur so ein bisschen die Gefahr, dass wir im Kopfballer-Baller werden, wenn wir irgendwie, weiß ich nicht, zigtausend Bälle immer dass wir zigtausend Bälle ins Gesicht irgendwann bekommen haben. Aber wir haben ja nicht so den Körperkontakt und generell geht ja auch die sportliche Karriere eines Torhüters, glaube ich, so im Schnitt schon ein bisschen länger als die eines Feldspielers.
Ja. Ist ja auch alles noch, guck mal, da klingt jetzt wieder die alte Frau mit mir hier durch. Ne? Das ist alles noch 1000 Jahre hin und bis dahin habt ihr noch ganz viel Handball habt ihr vor euch. Und dafür wünsche ich euch das Allerbeste und dass ihr eine fantastische Zeit mit und beim TuS habt.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Schön, dass ihr da wart.
Gerne. Danke, dass ihr
da wart.
Intus, der Podcast des TuS Endlebecker.